Ja, prima. Vielen Dank, Inka, für die Überleitung. Und auch von mir einen guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Live-Podcast an diesem Abend hier am Mikado-Platz bei der dritten Nacht der Forschung der Uni Koblenz. Ja, mein Name ist Christoph Asche und ich freue mich in den kommenden 30 bis 40 Minuten, mal schauen, mit Ihnen und vor allem mit euch hier auf dem Podium ins Gespräch und hoffentlich auch ins Weiterdenken zu kommen zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, wenn Sie vielleicht ins Programm mal geschaut haben, diese Gesprächsrunde läuft ja unter dem Titel Shaping the Future, Nachhaltigkeit interdisziplinär gestalten, und das deutet ja schon so ein bisschen an, was vielleicht in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal so ein bisschen untergeht, nämlich dass Nachhaltigkeit, oder wenn man über Nachhaltigkeit spricht, es nicht nur, zwar auch, aber nicht nur um Natur und Umwelt geht. Und unsere kleine Runde hier spiegelt das, wie ich finde, ganz gut wider, weil unsere Podiumsgäste mit ihrer Forschung ganz unterschiedlich auf Nachhaltigkeit blicken und damit gleichzeitig, das ist ganz wichtig, ganz wichtige Impulse geben zur Frage, wie wir denn überhaupt über die Fachbereichsgrenzen hinweg Lösungen für eine nachhaltige Zukunft an der Uni und auch in der Gesellschaft finden können. Ja, und dazu begrüße ich hier auf der Bühne zum einen Dr. Janine Kirchner-Krath. Sie ist Juniorprofessorin für Digitalisierung und nachhaltiges Wirtschaften. Dr. Lydia Kater-Wettstedt, Professorin für Grundschulpädagogik mit dem Schwerpunkt Sachunterricht. Ich hoffe, ich bin rein. Super. Und links neben mir sitzt Dr. Dorothee Killmann aus der Abteilung Biologie. Herzlich willkommen. Ja, wie kommen wir denn bei dem Thema vom Wissen zum Handeln? Das ist so eine der großen Fragen, wie ich finde. Doro, egal ob man jetzt in die Politik schaut, an Hochschulen, in Unternehmen, überall werden Positionspapiere zu Nachhaltigkeit entwickelt. Der Begriff ist, wie ich finde, manchmal echt schwer zu fassen und wird vielleicht auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, manchmal auch ein bisschen inflationär gebraucht. Sag du doch mal aus deiner Biologiewarte, woher kommt denn überhaupt dieser Begriff Nachhaltigkeit? Wie verstehst du das?
Ja, Christoph, du hast vollkommen recht. Der Begriff Nachhaltigkeit wird wirklich überall verwendet und ist manchmal ein bisschen inflationär im Gebrauch. Ursprünglich kommt der Begriff Nachhaltigkeit aus dem Bergbau. Das wissen viele gar nicht. Und zwar wurde der Begriff geprägt von Karl von Karlowitz, einem sächsischen Bergmann, der im 16., 17. Jahrhundert gelebt hat. Und wie gesagt, er war Bergmann in Sachsen. Und durch den Bergbau wurde sehr viel Holz benötigt. Und große Wälder wurden gerodet. Und Karl von Karlowitz hat das gesehen und beobachtet, dass riesige Mengen Holz verwendet werden für den Erzbergbau. Und das bedrohte auch den Erzbergbau, weil es wurde so viel Holz gebraucht, dass irgendwann kein Holz mehr da war, keine Wälder waren mehr da. Und er hat dann gesagt, wir dürfen nur noch so viel Wald roden und Holz verwenden, wie wieder nachwachsen kann, einfach um den Bergbau zu schützen. Und das wissen viele gar nicht, dass dieser Begriff ursprünglich gar nicht aus der Forstwirtschaft zum Beispiel kommt oder aus der Biologie, sondern aus dem Bergbau. Es ging gar nicht um Ökologie und ja Naturschutz, sondern es ging einfach um wirtschaftliche Interessen, um den Bergbau. Mhm. Und inzwischen hat sich dieser Begriff ja, wurde in vielen Bereichen dann übernommen, ökologische Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft, aber es kommt ursprünglich aus dem Bergbau.
Hast du denn manchmal Momente, wo du aus deiner Biologiewarte denkst, dieser Begriff wird komplett irreführend verwendet in manchen gesellschaftlichen Bereichen, weil du eben diesen biologischen Blick drauf hast?
Ja,
der das ja nur ein Blick auf das Thema Nachhaltigkeit ist, wie wir ja gleich lernen werden.
Genau, also ich denke schon, dass es teilweise auch falsch verwendet wird, gerade aus der Biologiewarte her. Da gibt es viele Beispiele, da will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil die sind auch sehr heikel, das anzusprechen. Bestimmte Wandverkleidungen, die als ökologisch nachhaltig dargestellt werden, die es überhaupt nicht sind. Wasser, was verkauft wird, was ökologisch sein soll, was nicht ökologisch ist. Also da gibt es ganz viel Schindluder, was mit diesem Begriff getrieben wird, mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Ja. Und mir selber, also ich bin ja Biologin und Botanikerin, und mir selber ist wichtig, dass, also für mich bedeutet Nachhaltigkeit, dass wir schonend mit den natürlichen Ressourcen, die ja begrenzt sind, umgehen und die auch für die kommenden Generationen erhalten, so dass sie so gut leben können, wie wir das auch im Moment können. Aber wie du es am Anfang schon gesagt hast, Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der sehr viele Perspektiven hat. Und ich spreche jetzt als Biologin, aber es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten, über Nachhaltigkeit zu sprechen. Und da gebe ich natürlich gerne das Wort weiter an die Kollegen.
So ist es. Lydia, du hast ein ganz spannendes Projekt, das nennt sich Challenge UK. Da ist der Ansatz des Challenge-Based Learning zentral und es geht um Nachhaltigkeit. Vielleicht kannst du ein paar Worte darüber verlieren und auch vielleicht was sagen zu der Frage, warum das wirksamer sein kann als eine klassische Wissensvermittlung zum Thema Nachhaltigkeit. Also was steckt dahinter?
Ja, vielen Dank dir, Christoph, für das Projekt, das ich hier kurz vorstellen kann, das ich nicht alleine mache, sondern mit Kollegen, wo die Interdisziplinarität schon deutlich wird, glaube ich, aus der Biologiedidaktik, aus der Mathematikdidaktik, Chemie und Englischdidaktik. Also insofern haben wir uns da bezogen auf dieses didaktische Konzept des Challenge-Based Learning zusammengetan im Kontext der Klimaanpassungsstrategie der Universität, weil die grundlegende Annahme ist, Nachhaltigkeit wird immer geframed mit einer Herausforderung. Also wir müssen uns den gesellschaftlichen Herausforderungen stellen. Und dahinter liegt ja das Verständnis, dass Bedürfnisse von Menschen auch ganz grundlegend sind für Nachhaltigkeit. Wir haben die planetaren Belastungsgrenzen und wir haben menschliche Bedürfnisse, die erfüllt sein wollen. Und die Ökonomie gibt darauf Antworten. Deswegen ist der Ursprung ja schon die Vernetzung von Ökonomie und Ökologie. Dass der Bergbau sagt, wir brauchen für unsere ökonomischen Interessen übrigens die planetaren Ressourcen, die uns zur Verfügung gestellt werden. So. Und das Challenge-Based Learning ist einfach ein Ansatz, der diesen Herausforderungscharakter, glaube ich, auf eine ganz motivierende Art und Weise versucht zu rahmen. Weil man kann jetzt überwältigt sein, das passiert ja häufig. Also ich stehe ja hier für die Bildungsperspektive, Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und häufig wird damit natürlich eine Verbotslogik und man muss viel weniger tun und man muss dieses und man muss jenes. Aber man kann ja auch sagen, hey, ich habe Bock, nachhaltiges Handeln zu erproben. Und einfach mal zu gucken, mich herauszufordern und meine Komfortzone zu verlassen. Darum geht es ja sehr häufig, dass wir gewohnte, tradierte Muster herausfordern müssen. Das, was wir für normal halten, die Ressourcen, die wir verbrauchen. Wir leben in nicht nachhaltigen Strukturen, ganz grundsätzlich. Und ich habe das selber schon in meiner Lehre erprobt und sehe, dass die Studierenden, ohne dass ich ihnen das sagen muss, selber herausfinden, das ist gar nicht so leicht, selbst wenn ich es will. Ja? Und die politische Dimension von Nachhaltigkeit kommt dann ganz schnell in den Fokus. Und das finde ich spannend, obwohl man eigentlich startet mit so einer individuellen Herausforderung zu sagen, ich mache jetzt 3 plastikfreie Tage mal als Beispiel. Und merke dann aber, dass das ganz viel mit Strukturen zu tun hat, in denen ich mich bewege. Und das ist einfach eine Einladung. Also dieses Challenge-Based Learning kommt eigentlich aus der IT-Branche, hat mit Nachhaltigkeit gar nicht viel zu tun. Aber ich habe das eben in meiner Lehre umgesetzt, weil ich gemerkt habe, dass dieser motivationale Turn zu sagen, ich probiere das einfach mal, ich fordere mich selber heraus, auch in Social Media spielt das ja ganz viel eine Rolle, dass wir das versuchen zu nutzen und eher so ein einladendes Framing anzubieten und in ganz unterschiedlichen Kontexten transferierbar.
Ja, ist spannend. Kannst du vielleicht plastisch machen anhand von einem Beispiel, was für Challenges oder was für Probleme da denn auf den Tisch kommen, denen sich angenommen wird?
Also in meiner Vorlesung jetzt habe ich auch Challenges daneben gelegt, weil es mir natürlich auch immer um den Theorie-Praxistransfer geht. Und das können die Challenges eben auch. Als Beispiel habe ich in meinem Kontext die Biodiversität als Thema, also Grundschulbereich. Biodiversität oder Mikroplastik, Plastikmüll spielt immer eine ganz große Rolle im Kontext BNE. Das tradiert quasi Umweltbildung in der Grundschule, spielt immer eine sehr große Rolle. Daher kommt das, glaube ich, auch ein Stück weit. Und man muss es dann eben weiterführen. Und das passiert mit den Challenges, so wie ich es gerade erwähnt habe. Also die eine Challenge ist, die ich Ihnen vorgebe, Sie dürfen dann aber wählen, 3 Tage plastikfrei zu leben. Oder also Ihren Alltag so zu gestalten. Oder eine ganz liebe Kollegin von mir aus der Biodidaktik, Gefinja Großpitsch, hat hier die City Nature Challenge umgesetzt in Koblenz. Und ich habe Studierende in meiner Vorlesung eingeladen, daran teilzunehmen. Und dann sollen sie reflektieren, erstmal, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich mich da engagiere, wenn ich mich damit auseinandersetze. Und gleichzeitig setzen sie sich fachwissenschaftlich mit der Problematik des Plastiks auseinander, mit Kunststoffen und so weiter. Und überlegen dann aber nochmal, weil das Thema Müll so häufig in Grundschule ist, was heißt das denn jetzt eigentlich, wenn ich so ein Projekt in der Grundschule auch umsetzen will? Und in diesem Spannungsfeld quasi ganz plastisch bewegen sich dann die Studierenden, wenn ich mit diesem Challenge-Based Learning arbeite, als ein Beispiel.
Ja, wird spannend zu sein, wie das sich weiterentwickelt, das Projekt. Janine, du beschäftigst dich unter anderem mit der Frage, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Unternehmen Hand in Hand gehen oder gehen können. Jetzt mal ganz provokant gefragt, KI und digitale Technologien sind doch eigentlich totale Nachhaltigkeitskiller. Wenn man jetzt allein an die gigantischen Rechenzentren denkt, die Strom, Kühlung und Flächen nutzen.
Ja, klar, also kann man auf diese Weise sehen und ist auch definitiv richtig. Du hast jetzt den Fußabdruck praktisch angesprochen von digitalen Technologien. Der ist unbestreitbar, also gerade auch von künstlicher Intelligenz und den Ressourcen, die das braucht. Es gibt auch noch andere negative Auswirkungen von digitalen Technologien. Ich meine, ich denke, jeder hat mitgekriegt, dass inzwischen die Hälfte aller Posts im Internet von KI und von Bots abgegeben werden. Wir können vielleicht immer schlechter unterscheiden, welche Nachrichten wahr sind, welche Nachrichten falsch sind, was nur generiert ist. Wir haben alle Filterbubbles. Ja? Das heißt also, wenn wir uns in sozialen Medien bewegen, dann bewegen wir uns auch in einer Echokammer, in der unsere eigene Meinung ständig bestärkt wird, was uns weniger tolerant machen kann für andere Meinungen, was auch die Demokratie gefährden kann, weil es einfach keine Interaktion mehr gibt und keinen Austausch mehr zwischen verschiedenen Positionen. Oder wir haben das Thema der Sucht durch die praktisch dieses Doomscrolling, ja, die Algorithmen sind darauf ausgerichtet, unsere Aufmerksamkeit zu fangen und uns möglichst lang in einem System zu halten. Jetzt ist aber die Frage, ist das netto negativ? Ja. Weil natürlich ermöglichen uns digitale Technologien auch sehr viel. Zum Beispiel ermöglichen digitale Technologien, insbesondere das Smartphone, fast jedem Menschen auf der Welt teilzuhaben, Zugang zu Informationen zu bekommen, die normalerweise sonst vielleicht von Autoritäten bestimmt werden. Ja, das heißt also, ich kann auf das gesamte Internet und damit auch im Grunde auf das Wissen der Menschheit zugreifen. Ich kann mich organisieren, ich kann mich mit Leuten versammeln und kann gemeinsam was anstoßen. Es war noch nie so einfach, sich zwischen unterschiedlichen Kulturen zu verständigen, weil wir inzwischen Live-Übersetzungen haben. Es ist völlig egal, ob ich Chinesisch oder Japanisch oder Englisch oder sonst irgendwas spreche, weil ich kann mich praktisch live mit jemandem unterhalten, der meine Sprache überhaupt gar nicht spricht. Und das sind jetzt nur einige Dinge, woran man sieht, naja, nicht nur ein Killer. Die ökologische Seite ist vielleicht noch die schwierigste, wobei auch da gibt's natürlich die Möglichkeit, intelligente Energiesysteme zu haben, in Smart Cities Dinge intelligent zu steuern, so dass es halt eben auch dort positive Auswirkungen gibt. Aber vor allem ist es auch auf gesellschaftlicher und sozialer Ebene halt ein durchaus zweischneidiges Schwert. Man kann keinesfalls sagen, das ist rein negativ oder rein positiv.
Hm. Doro, das passt vielleicht so in diesen Themenkomplex Digitalisierung als Chance auch in Sachen Nachhaltigkeit. Ich habe gesehen, du nutzt Instagram sehr gerne und häufig als niedrigschwelliges Medium, um über die Schönheit und Vielfalt der Natur zu berichten und andere auch teilhaben zu lassen. Und wie kann denn aus deiner Sicht oder wie können aus deiner Sicht digitale Technologien dabei helfen, auch sozusagen Dinge nach außen zu transportieren?
Ja, also aus meiner Sicht können digitale Medien unterstützend wirken, sehr gut unterstützend wirken. Man erreicht natürlich über Instagram eine viel größere Menge als über eine Lehrveranstaltung hier in der Universität oder über einen Vortrag oder Ähnliches. Kommt natürlich immer auf die Followerszahl an, aber man hat wirklich eine viel größere Reichweite und kommt damit in die Ohren von viel mehr Menschen als bei anderen Gelegenheiten. Also von daher kann es unterstützend wirken. Aus meiner Sicht ist aber für die, dass man leidenschaftlich für etwas brennt oder dass man sich für etwas interessiert oder auch dann nachhaltig lebt, etwas anderes wichtig. Und da können digitale Medien das aus meiner Sicht nicht gut leisten. Mhm. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass persönliche Vorbilder oder Menschen mich geprägt haben mit dem, was sie sagen, was sie empfinden, wie sie fühlen. Und das hat mich berührt. Und wenn man das dann weitertragen kann, mit Hilfe von digitalen Medien, ist das toll. Aber die können aus meiner Sicht vor allen Dingen unterstützend wirken.
Also ein Stein des Anstoßes sein. Vielleicht nochmal an dich, Lydia, die Frage, wie verändert denn aus deiner Sicht jetzt in der Bildung, sage ich mal, Digitalisierung das Lernen und Lehren über Nachhaltigkeit?
Das ist keine so ganz leichte Frage, wie ich finde, weil du hast eine Ambivalenz schon angesprochen. Ne? In Schulen haben wir ja die Herausforderung, digitale Ausstattung in der Breite mit seltenen Erden, überseltene Erden, deren Beschaffung zu lernen und so. Das ist quasi eine neue Komplexität, die da grundsätzlich erfahrbar wird und auch eine ganz grundlegende Unsicherheit darüber, was wahr ist, was richtig ist und gleichzeitig so viel Zugang zu Informationen wie nie zuvor. Das heißt, das Lehren und Lernen wird ganz grundsätzlich in der Funktion der Wissensvermittlung in Frage gestellt. Ne? Also auch in der Grundschule ist ja die Frage, welche Wissensbestände brauchen wir eigentlich noch? Welche kritischen Ansätze brauchen wir, um reflexive Kompetenzen zu entwickeln? Ja, also um in Frage stellen zu können, was mir die KI da überhaupt anbietet, brauche ich ja auch erstmal bestimmtes Wissen. Aber die Funktion sozusagen des Lehrers, ne, in auch Nachhaltigkeitskontexten, eigentlich relativ unabhängig erstmal vom Nachhaltigkeitskontext, der die Komplexität noch erhöht, würde ich sagen, und auch die ethische Rahmung, die damit einhergeht, steht in Frage. Das ganz grundsätzlich. Und wir müssen, glaube ich, viel mehr Wert auf Kreativität, auf Gestaltung legen. Also wir haben eine sehr starke Rezeption, auch bei sehr jungen Kindern. Und wir müssen, glaube ich, in Bildungskontexten begreifen, dass es um andere Fähigkeiten geht mittlerweile, wenn es um den Umgang mit KI geht, um den Gestaltungsraum, der sich da auf der einen Seite eröffnet, aber auch um die Verantwortung auf der anderen Seite für mein Bild, für meine Daten und so weiter, was gar nicht so einfach ist, weil und was aber positiv ist im Kontext von Nachhaltigkeit, ist eben dieser Austausch global, dass ich sehen kann, Klimawandel ist jetzt nicht irgendwas ganz Abstraktes, sondern da sind wirklich Menschen akut betroffen, sind Kinder betroffen. Ich kann Austausch auf Augenhöhe gestalten, die nicht mehr in Entwicklungshilfe-Kontexten sozusagen gelagert sind, sondern eben wirklich auch Kinder in ihrer eigenen Stimme sozusagen einen Wert geben können. Das waren Dimensionen, die waren vorher nie denkbar. Ja, da war ich an NGOs gebunden, jetzt habe ich Erfahrungswelten, die ich plötzlich, also wo ich Auswirkungen von Klimawandel ganz konkret erfahrbar machen kann.
Ja, der Punkt, ne? Demokratisierung von Wissen, was ja eigentlich der ursprüngliche Gedanke ja auch mit des Internet war, sage ich
genau.
mal.
Ja.
Janine, ich erinnere mich, da, als du bei mir schon im Podcast warst, habe ich dir, glaube ich, eine ähnliche Frage gestellt. Aber um nochmal das Thema Digitalisierung jetzt ja ein Wrap-up drum zu machen, vielleicht sagst du nochmal, wenn wir so in 10 oder 15 Jahren nochmal zurückblicken, wird Digitalisierung so in diesem ganzen Sachverhalt Nachhaltigkeit und Probleme, die es auch in Sachen oder Dinge, die es zu lösen gilt, wird die Digitalisierung eher Teil der Lösung oder Teil des Problems gewesen sein?
Naja, das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wie wir damit umgehen. Es wäre sehr schwer für mich, diese Prognose zu treffen. Ich würde wohl hoffen, dass sie Teil der Lösung gewesen ist oder dass wir darauf zurückblicken und sagen, ja, sie ist Teil der Lösung gewesen. Aber das hängt sicherlich auch davon ab, ob wir weiter so Entwicklungen wie KI reaktiv hinterherlaufen oder ob wir es halt irgendwann schaffen, proaktiv zu bestimmen, wie wir mit der Technologie umgehen. Und damit meine ich nicht nur, wie das die technisch gestaltet ist, sondern welche gesellschaftlichen Regeln wir uns selbst oder Unternehmen auch auferlegen in der Art und Weise, wie KI genutzt werden darf, für welche Zwecke sie eingesetzt werden darf, wie sie reguliert werden muss, damit dann am Ende der Mensch im Vordergrund steht und nicht das Gewinnstreben von den Unternehmen, die die Entwicklung vorantreiben.
Was würdest du sagen, wie weit sind wir da?
Das kann ich nicht besonders gut beurteilen. Ich würde sagen, in der EU schon wesentlich besser dran als in anderen Ländern. Es gibt jetzt diesen EU AI Act, ja zumindest mal als ein Entwurf, diese KI-Anwendungen zu klassifizieren und zu sagen, okay, hier sind irgendwo Grenzen überschritten, das ist nicht mehr erlaubt. Aber global gesehen ist das natürlich eine ganz andere Geschichte, ja. Und dass sich die Menschheit auf eine Regelung einigt, das halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen unrealistisch. Mhm.
Ich würde ganz gerne nochmal auf diesen Aspekt interdisziplinärer Austausch eingehen und eine offene Frage, vielleicht könnt ihr mal schauen, wer sich bemüßigt fühlt zu antworten. Gibt es denn Aspekte bei euch aus den jeweils generell anderen Fachrichtungen, die für eure eigene Forschung wichtig oder absolut unabdingbar geworden sind? Also die Antwort wird ja lauten, aber vielleicht die Frage, welche Dinge sind das oder aus welchen Fachrichtungen?
Ich kann gerne starten an der Stelle. Das fängt schon mal an mit den konzeptionellen Bezugspunkten, die ich nutze. Ich nutze zum Beispiel total gerne das Modell von Kate Raworth, den Donut, sogenannten Donut, weil er so einfach verständlich macht. Sie ist eine Ökonomin. Ja, und in dem Kontext besonders spannend, finde ich. Nochmal, weil sie eben deutlich macht, es gibt die planetaren Belastungsgrenzen, es gibt menschliche Bedürfnisse und die Ökonomie gestaltet eigentlich diesen Raum dazwischen, beziehungsweise es ist eine Gestaltungsaufgabe und die Antwort auf Nachhaltigkeit ist eben nicht die eine, es gibt nicht die eine richtige Antwort. Das ist so ein Beispiel. Die Nachhaltigkeitswissenschaften sind natürlich zentraler Bezugspunkt, damit wir überhaupt wissen, bestimmtes Lösungswissen sozusagen, auf das wir zugreifen in Bildungskontexten, weil es ja schon um Abwägungsprozesse geht. Ja, was ist jetzt nachhaltiger, die Fairtrade-Schokolade oder die Bio-Schokolade oder worauf soll ich denn da jetzt eigentlich achten? Worum geht's denn da eigentlich? Also das sind so einige Bezugspunkte, das ganz grundsätzlich, glaube ich, klar wird auch für meine Studierenden. Man kann nicht, im Sachunterricht habe ich natürlich leichtes Spiel, weil ich generisch interdisziplinär organisiert bin und den Studierenden klar ist, Nachhaltigkeit, Klimawandel kann ich nicht nur ökologisch beantworten. Also ich kann Naturschutz auf der einen Seite betreiben, aber ich verstehe nicht das Problem, wenn ich nicht sehe, wie Menschen damit umgehen und welche Ursachen es teilweise hat, wenn, was weiß ich, der Rhein oder Mosel bestimmte Wasserqualitäten aufweist, dass dahinter ökonomische Interessen bestehen. Ja, das zeige ich einfach ganz grundsätzlich auf und das funktioniert eben gar nicht ohne die Fachwissenschaften oder die fachwissenschaftlichen Bezüge aus Ökologie, aus Ökonomie, aus den Nachhaltigkeitswissenschaften. Also ganz egal, wo man hinguckt. Ganz unterschiedliche Wissensbestände, die wir nutzen müssen.
Hast du das Gefühl, dass das in der Gesellschaft schon angekommen ist? Ich meine, wir sprechen jetzt aus einem universitären Kontext heraus. Du bist in einem Projekt unterwegs, was sehr interdisziplinär angelegt ist. Mhm. Aber diese Sichtweise, dass das ein Zusammenspiel von ganz vielen Sichtweisen ist, die sozusagen erst das Gesamtbild auf Nachhaltigkeit ergeben. Mhm. Hast du da das Gefühl, dass das in der Gesellschaft schon angekommen ist? Oder reden wir immer noch ganz vereinzelt und isoliert über bestimmte Themenbereiche, ohne das holistisch zu sehen?
Schwierige Frage.
Gut.
Also für meinen, für den Grundschulkontext kann ich sagen, wir greifen eben auf eine sehr starke Tradition der Umweltbildung zurück. Davon profitieren wir auch und müssen den Lehrkräften dann klar machen oder auch den Kindern, häufig haben die schon eine eher holistischere Annäherungsweise, aber den Lehrkräften auch klar machen, es geht eben nicht nur um Umweltbildung, weil die Kinder dann keine Chance haben, die Ursache zu verstehen. Und da gibt es noch viel Arbeit zu tun. Also ich würde sagen, die Komplexität und die Zusammenhänge werden immer erfahrbarer, auch durch Digitalisierung, durch Social Media und so weiter, dass man halt sieht, da passiert ganz viel im Außen. Ganz viele Menschen sind konkret betroffen, aber ob es in der Breite, also auch in der Wissenschaft ist sehr schwierig, weil wir disziplinär organisiert sind und da die Tiefe auch brauchen, um uns zu profilieren, um Drittmittel einzuwerben und so weiter. Also auch da schon in der Wissenschaft-Community ist es eine echte Challenge, ne? Also eine echte Herausforderung. Und ob es in der Breite angekommen ist, jein.
Siehst du das, Janine?
Naja, ich muss... Hallo? Jetzt... Okay, ich muss sagen, bei uns, also was heißt bei uns, ich bewege mich ja inhärent schon zwischen Disziplinen, nämlich irgendwo zwischen dem Management und der Wirtschaftsinformatik und bei mir spielt auch sehr viel die Psychologie rein, ja, in dem Fokus darauf, wie Menschen Technologien benutzen, das kann man halt einfach nicht ohne Psychologie denken, dafür muss man irgendwie den Mensch verstehen, der die Technologie verwendet. Umgekehrt, wenn man sich anschaut, wie Technologien in Unternehmen eingesetzt werden, wird man wohl um das Management beziehungsweise die BWL nicht drumherum kommen, weil man muss ja verstehen, wie die Organisation funktioniert. Ja, das heißt also, auch da spielen die Disziplinen inhärent zusammen. Ich habe schon das Gefühl, dass so in dem Diskurs um Digital Sustainability relativ viel zusammenkommt. Also es gibt schon viele Forschende, die psychologische Sichtweisen oder organisatorische Sichtweisen oder teilweise eben auch naturwissenschaftliche Sichtweisen mit reinbringen in diesen wirtschaftsinformatischen Diskurs. Inwiefern das gesellschaftlich angekommen ist, kann ich gar nicht sagen. Aber ich würde vermuten, wenn man, naja, sage ich mal, jemand, der auf der Straße steht, nach Nachhaltigkeit fragt, dass die meisten gar nicht so unbedingt denken würden, dass das einer Disziplin zuzuordnen ist. Weil Nachhaltigkeit ist fast immer ein Querschnittsthema, das irgendwie bei allem so ein bisschen mit reinspielt. Und wahrscheinlich kann es sogar, können es sogar die meisten Leute gar nicht einer Disziplin zuordnen. Weil, wie es schon so ist, die Didaktik spielt ja auch eine Rolle. Wie vermittel ich das Thema? Und klar, die Biologie spielt eine Rolle. Ja, also wo sind eigentlich die Grundlagen? Wie funktioniert beispielsweise ein Ökosystem? Und wann ist ein Ökosystem nachhaltig? Also da gibt es so viele Aspekte, dass ich sagen würde, ja, vielleicht ist es einfach inhärent interdisziplinär und deswegen fragt man sich gar nicht, zu welcher Disziplin es gehört.
Ja, also ich meine, die häufige Verwendung des Begriffs in so vielen Kontexten, also ich glaube, selbst der DFB hat jetzt sozusagen, will jetzt nachhaltige Talentförderung vorantreiben, um bei der nächsten WM vielleicht wieder ein bisschen besser dazustehen. Also schauen wir mal. Janine, mir ist aus unserem, jetzt muss ich nochmal sozusagen eine Referenz ziehen aus unserem letzten Podcast, aus unserem Podcast, den wir schon zu zweit geführt haben. Wir haben auch über das Thema Greenwashing gesprochen von Unternehmen generell oder in der Wirtschaft. Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Sätze sagen, so deinen Blick drauf. Ich erinnere mich, dass du angedeutet hast, dass es schon auch viele Unternehmen gibt, die sich ein Label sozusagen vorne draufsetzen. Grün, wir sind nachhaltig und das im Prinzip aber eigentlich gar nicht so ist.
Ja, also insbesondere in Zeiten, wo das durch Regulierungen auch mehr kommt, sind die Unternehmen natürlich nicht nur bemüht, sich selbst zu transformieren, sondern auch das möglichst gut zu verkaufen. Und was da ganz interessant ist, wir sprechen ja inzwischen lang nicht mehr nur von Green, sondern wenn wir von den Sustainable Development Goals zum Beispiel sprechen, die ja ganz verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeit adressieren, dann können wir inzwischen auch von einem Begriff sprechen, den sogenannten Rainbow Washing. Ja, also wir sind nicht mehr beim Greenwashing, sondern wir sind jetzt Rainbow Washing. Wir sagen einfach, wir sind nachhaltig, weil wir zum Beispiel innovativ sind. Weil Industrie, Innovation, Infrastruktur, das ist ja ein SDG, also Sustainable Development Goal. Wenn ich entsprechend also Innovation mache oder irgendwas Cooles erfinde, dann bin ich ja auch inhärent nachhaltig.
Warum, Ray, kannst du den Begriff nochmal erklären? Warum Rainbow Washing?
Weil die SDGs 17 verschiedene Farben haben. Ja. Also, ne, das ist einfach eine Farbkodierung dieser Ziele der United Nations für nachhaltige Entwicklung. Und die sind eben nicht nur grün, sondern die sind auch gelb, rot, blau und so weiter. Daher kommt so ein bisschen dieser Begriff. Und die Unternehmen versuchen natürlich da schon an einigen Stellen, sich die low-hanging fruits zu holen. Ja, das heißt also, sie nehmen das, was sie sowieso schon machen und versuchen das jetzt erstmal zu mappen. Zu welchen Nachhaltigkeitszielen passt denn das, was ich sowieso schon mache? Und wo kann ich möglichst einfach noch was in meinen Bericht hinzufügen, was irgendwie vielleicht noch eine Farbe mit reinbringt?
Wie verhindert man das, dass Nachhaltigkeit vielleicht in manchen Stellen in der Gesellschaft nur ein Schlagwort bleibt? Also wie verhindert man das? Ist eine schwere Frage, ich weiß, aber ist das überhaupt zu verhindern? Ist das ein Trend, auf dem viele aufsitzen? Oder ist das, also du als Biologin, Doro, du hast ja den Blick drauf, ist das generell ein Trend, dass du sagst, das beobachtest du als Biologin, dass auch in der Wirtschaft sich dieses Label gesetzt wird und das manchmal vielleicht auch ein bisschen fragwürdig ist?
Ja, also ich denke schon, dass es so ist, dass der Begriff inflationär eigentlich gebraucht wird. Und genau wie Janine sagt, alles ist irgendwie nachhaltig. Und von da konnte ich das sehr gut nachempfinden, was du gesagt hast gerade eben und deinen Ausführungen folgen. Ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel von Greenwashing. Bitte, ja. Ein Beispiel, wo mir die Nackenhaare wirklich abstehen, das sind Mooswände. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Mooswänden gehört habt.
Nein, das Mooswände, musst du erklären.
Also ich war jetzt zum Beispiel früher war ich auf der Didakta in Köln. Und ich gucke mir dann immer die Stände an und die Stände, es gibt immer nur einige wenige Stände, die haben Moos im Hintergrund und die wollen sich dann ein ganz natürlichen Anschein geben und sagen, ja, wir sind sehr umweltfreundlich, wir sind naturverbunden. Und eine Mooswand ist eine Wand, die im Hintergrund gestaltet wird und die grün ist und die besteht vordergründig aus Moos, aber es ist überhaupt kein Moos, sondern das sind Flechten, die hierfür verwendet werden. Es ist eine rote Listeart, die bei uns in Deutschland und in Europa gar nicht gesammelt werden darf. Also die sind gegen Sammeln streng geschützt und die werden in Norwegen gesammelt oder in Weißrussland zum Beispiel, alle aus der Natur, das ist überhaupt nicht nachhaltig. Dann werden die gewaschen, mit Weichmacher behandelt, eingefärbt und dann klebt man die auf so eine Wand drauf und das ist dann eine wunderbare, schöne, grüne Mooswand und man tut so, als ob man naturverbunden sei, aber es ist genau das Gegenteil. Es ist wirklich genau das Gegenteil. Man schädigt die Natur und es ist das Gegenteil von nachhaltig.
Aber interessant ist ja auch zumindest, dass der Wunsch bei Unternehmen, bei Institutionen und so weiter schon durchaus da ist, sich das Label zu geben. Das zeigt ja auch, dass zumindest die Annahme da ist, dass es einer Gesellschaft oder der heutigen Gesellschaft wichtig ist, zumindest großen Teilen der Gesellschaft, würde ich sagen.
Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Auch bildungspolitisch ist BNE mittlerweile in ganz vielen Curricula angekommen. Und die Erfahrung, die ich tatsächlich mache, ist, dass man Labels manchmal hinterfragen muss, inwiefern sie noch hilfreich sind. Weil ich häufig auch Lehrkräfte zum Beispiel treffe, die eine Praxis beschreiben, wo ich sagen würde, ihr macht doch BNE. Und dann sagen sie aber nicht BNE dazu, weil sie sich vielleicht unsicher sind, ist das das jetzt wirklich ja oder nein. Ne? Und so ähnlich ist es ja quasi mit Nachhaltigkeit und Greenwashing auch. Also erstmal ist, glaube ich, dieses Bestreben total positiv einzuordnen. Dass jeder das auch möchte und als was Positives rahmt und das als erstrebenswert erscheint und wir auch als Universität eine Klimaanpassungsstrategie eben verabschieden wollen und gemacht haben sozusagen, das ist total positiv. Und man muss es, glaube ich, für Menschen erfahrbar, greifbar, erlebbar machen, was es bedeutet, sich einzusetzen für andere, für die Umwelt. Also ich setze auch viel an, weil wir auch durch Digitalisierung eben eine Nichtverbundenheit, ein Disconnect erleben von Natur und Mensch. Also, dass wir auch so sozusagen so eine Spaltung haben. Ja, der Mensch gehört gar nicht mehr zur Natur. Deswegen auch die planetaren Belastungsgrenzen, die ganz klar eine Priorisierung vorgeben, die Abhängigkeit zu erfahren. Ja, also ganz grundsätzlich. Aber das müssen wir in unseren Strukturen nicht mehr. Und das eben eher in der Verbundenheit wieder zu kulturalisieren, sage ich mal. Auch gerade in der Grundschule dort anzusetzen, zu sagen, ich bin Teil von Natur. Mir geht es gut, wenn es der Natur gut geht. Wir haben einen Gesundheitsbegriff, der total technisiert ist und gar nicht mehr abhängig gedacht wird von Luftqualitäten und so, sondern so total technisch diskutiert wird. Ja, dabei muss ich eigentlich gucken, wie geht's auch dem Umfeld, wie der Vortrag vorhin ja auch so schön thematisiert hat. Ja, was bedeutet es, wenn der Platz begrünt ist? Wie fühle ich mich dann hier und so weiter? Und diese Fragen, glaube ich, die müssen wir einfach ganz konkret immer wieder auch in unser Bewusstsein holen. Und ich erlebe ganz viele motivierte Studierende, die das nicht mehr als Schlagwort erleben, sondern die ganz klar auch irgendwie bereit sind, sich einzusetzen, außerhalb der Box zu denken und sich zu engagieren.
Das wäre nämlich noch eine Frage von mir gewesen, ob du, weil du jetzt den, oder ihr habt ja natürlich alle Kontakt zu den Studierenden, deswegen geht es natürlich auch in die Runde, die Frage, ob es in der aktuellen Studierendengeneration so ein bisschen, ob die anders ticken als frühere Generationen. Haben die ein viel schärferes Bewusstsein und ein Verantwortungsbewusstsein auch für Natur, für Umwelt, für Nachhaltigkeitsthemen generell? Was glaubt ihr? Oder scheint das nur so?
Die Frage kann ich, glaube ich, gar nicht in der Breite beantworten. Für meine Studierenden nehme ich auf jeden Fall wahr, dass sie ein Problembewusstsein haben. Ne? Also ich glaube, da kommt man gar nicht mehr drum rum. Social Media auch sei Dank. Ja, dass bestimmte Informationen einfach auch geteilt sind und als geteilt vorausgesetzt werden können. Aber die Frage, ich greife nochmal die Komfortzone auf, ist ja viel mehr, was gibt mir Anlass, die Strukturen, in denen ich mich bewege, sozusagen zu verändern. Und das, glaube ich, ist schon ein Gefühl, also auch so politisches Engagement, studentisches Engagement, dass das auch schwierig wird oder schwieriger wird. Also ich glaube, vielleicht geht auch da die Schere weiter auseinander für die sehr engagierten, total überzeugten und die anderen eher so in der Breite noch mitschwimmend, aber politisch auch vielleicht sozusagen frustriert oder ne, gar nicht mehr selbstwirksam sich erlebend. Aber in der Breite schon ein hohes Problembewusstsein, das würde ich schon sagen. Und auch die Bereitschaft, sich zu engagieren. So wie in meinem Seminar haben wir so viele tolle Projekte gemacht, von Tierschutz irgendwie mit nachhaltigem Spielzeug irgendwie bis zu Blühwiesen, die sie angelegt haben und einen Insta-Kanal zur Lebensmittelverschwendung oder Mindesthaltbarkeitsdatum, solche Geschichten, wo sie einfach für Dinge brennen. Und sie dann zu unterstützen und zu entfachen, da sind wir wieder bei, ne? Wenn ich für eine Sache brenne, emotional engagiert bin, die Emotionen sind total wichtig im Kontext der Wissensvermittlung, da muss ich eigentlich ansetzen, so ein Stück weit, dass es auch kein Schlagwort mehr bleibt und in der Breite der Studierenden, ich weiß nicht, wie ihr es erlebt, auf jeden Fall kritisch und engagiert und eigentlich auch willens, sich einzubringen.
Wie erlebt ihr es?
Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich denke, man kann das nicht für alle Studierenden sagen, aber wir haben ja bei uns Biologie-Lehramt und Biogeowissenschaften und ich selber erlebe es so, dass immer wieder Studierende darunter sind, die wirklich für ihre Sache brennen und sehr engagiert sind im Naturschutz, im Artenschutz, die sich für Vögel interessieren, die in ihrer Freizeit das machen, die sind wirklich mit Feuer und Flamme dabei. Und daneben gibt es auch Studierende, die so ein bisschen mitschwimmen und die so in ihrer Komfortzone sind, so wie du es gesagt hast. Genau, die gibt es immer. Also man kann es, glaube ich, nicht alle über einen Kamm scheren.
Ja.
Janine. Ja, bei uns ist das ganz spannend, weil wir ja jetzt gerade so im letzten Jahr eigentlich auch in den Wirtschaftswissenschaften, DWM und natürlich auch in der Wirtschaftsinformatik so diese Nachhaltigkeitsveranstaltungen ein bisschen mehr aufbauen. Bei uns geht es natürlich in der Wirtschaftsinformatik auch um das Thema Health, wo ja der Podcast davor auch drüber gesprochen hat. In meinem Seminar zum Beispiel ist ganz spannend dieses Semester, die Studierenden entwickeln dann selbst irgendwelche Gamification-Apps für Nachhaltigkeit. Also die gehen dann halt wirklich, ja, kreativ ran, überlegen sich, wie könnte ich jetzt irgendwie so eine Herausforderung, sagen wir mal, alle fahren halt mit dem Auto anstatt mit dem Fahrrad, wie kann ich das jetzt irgendwie spielerisch lösen? Und dann gehen wir halt über so einen designwissenschaftlichen Ansatz und die Studierenden, die überlegen sich da Lösungen und die bauen die in Prototypen und probieren die aus. Und ich merke immer, dass da echt viel Engagement und Spaß dahinter steckt, das einfach mal auszuprobieren. Wie könnte ich denn jetzt an sowas mal rangehen und das lösen? Und ich glaube, es ist toll, dass wir eigentlich in den ganzen verschiedenen Fachbereichen so Formate haben, wo die Studierenden das Thema erleben können und wo sie es auch wirklich nochmal, wo sie auch einfach den Lösungsansatz erleben können und nicht immer nur das Problem sehen, weil wie du schon sagst, Lydia, es gibt das Problembewusstsein, deswegen bin ich aber natürlich noch lange nicht bei einer Lösung, ne? Und das finde ich ist eigentlich das Schöne an Uni, dass wir Lösungen in einem geschützten Raum ausprobieren können, ohne dass es direkt gravierende Auswirkungen hat, falls man scheitert.
Und interdisziplinär dazu, das ist ja echt schön. Mit Blick auf die Uhr, wir nähern uns dem Ende. Ich glaube, in 2 Minuten ist der nächste Programmpunkt eingeplant. Würde ich trotzdem ganz gerne noch enden mit einem Ausblick. Das hat Inka vorhin so schön gemacht, das würde ich jetzt ganz gerne mit euch dreien auch machen. Stellt euch vor, wir treffen uns bei der Nacht der Forschung 2040 wieder. Welche eine positive Veränderung würdet ihr euch wünschen, über die wir dann sprechen können? Jeder bitte nur einen kurzen Satz bzw. einen kurzen Punkt. Doro, magst du vielleicht anfangen?
Ich würde mir wünschen, dass man den Begriff ökologische Nachhaltigkeit nachhaltiger versteht.
Okay. Da muss man zweimal denken. Also vielschichtiger wahrscheinlich, ja, okay. Janine oder Lydia?
Naja, ich hatte mir das eigentlich ganz toll herausgelegt und gesagt, ich würde mir wünschen, dass wir die KI proaktiv denken. Jetzt habe ich das aber schon gesagt.
Egal, kannst du nochmal sagen.
Deswegen fehlt mir leider dieser Punkt. Ja, also ich würde mir wirklich wünschen, dass wir es geschafft haben, die KI-Entwicklung zu steuern, statt darauf zu reagieren. Das, glaube ich, wäre das, was uns jetzt im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit am meisten bringen würde.
Das hast du dann jetzt quasi mit nachhaltigem Druck sozusagen in die Runde geworfen. Lydia?
Dass die Lernräume, die wir gestalten, nicht nur an der Uni, sondern auch an der Schule, Schülerinnen und Schüler, also die kommen, befähigen, Zukunftskompetenzen zu entwickeln, Empowerment und Verantwortung für den Planeten zu übernehmen.
Wunderbar. Ich finde, das sind schöne Schlussworte. Ganz herzlichen Dank an euch drei für diese spannende Runde und ganz herzlichen Dank auch an die interessante Zuhörerschaft. Und ja, ich habe mir sagen lassen, ihr bekommt noch einen Reiseführer. Den bekommt ihr jetzt natürlich gleich ausgehändigt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, während Inka hier auf die Bühne stolpert.
Ja, wir danken dir, Christoph.
Danke.
Danke dir, Christoph.
Dankeschön. Danke euch.